ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und natürlich sind uns auch alle Männer willkommen, die sich ein wenig schlauer machen wollen. Wir wollen hier alle Fragen rund um die Wechseljahre besprechen und euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Wir, das sind die Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig und ich, Katrin Simonsen, Moderatorin und Redakteurin bei MDR Aktuell. Hallo Frau Schaudig.
Hallo Frau Simonsen.
Und heute sind wir auch zu zweit nur, weil heute wollen wir uns wieder Zeit nehmen, die Fragen unserer Hörerinnen zu beantworten. Seit dem Start der dritten Staffel bekommen wir viele Mails und wir freuen uns natürlich über alle netten Nachrichten und auch für das viele Lob für unsere Arbeit. Manchmal schreiben uns ja Frauen, dass sie ermutigt durch uns nun eine Hormontherapie machen und es ihnen dadurch wieder viel besser geht. Andere berichten uns auch, dass sie sich mittlerweile mit ihrer Frauenärztin über den Podcast austauschen, weil die Ärztin eben uns auch hört. Ehrlich gesagt, wir sind da so ein bisschen überwältigt davon, von diesem Feedback und auch wie viele Frauen wir mittlerweile erreichen. Frau Schaudig, wir haben Fragen bekommen zu unserer Myom-Folge. Das war die Folge 27. Da haben wir mit Professorin Mandy Mangler gesprochen. Und in der Folge hatten Sie von einem Medikament gesprochen, mit dem man versucht, Myome auszutrocknen. Das sei wohl auch noch nicht so lange auf dem Markt. Und eine Hörerin schrieb jetzt, sie hat Myome und daraus resultierend starke Blutung und soll jetzt das Medikament Riego bekommen. Sie möchte gern wissen, was ist das und wie wirkt das? Frau Schaudig, ist Riego dieses Medikament, von dem Sie gesprochen hatten?
Ja, das heißt übrigens Rieco mit einem Q am Ende. Und das ist genau dieses Medikament. Und es gibt jetzt auch ein weiteres, was ähnlich funktioniert. Und ich erkläre das mal kurz. Das Rieco ist ein Medikament, da wird die Ausschüttung der Steuerungshormone aus dem Zwischenhirn und aus der Hypophyse, also der Hirnanhangsdrüse, gebremst. Also man blockiert quasi die Rezeptoren an der Hypophyse und auch am Hypothalamus, damit die keine Steuerungshormone mehr ausschütten. Man könnte jetzt so global sagen, naja, man versetzt die Frauen in künstliche Wechseljahre, weil natürlich klar ist, wenn ich da oben die Steuerung blockiere, komplett blockiere, dann funktioniert im Eierstock nichts mehr. Das ist auch das Ziel dieser ganzen Therapie. Wenn man so will, haben wir Vorläufersubstanzen, die sogenannten GnRH-Analoga, mit denen wir durchaus auch bei Frauen mit Endometriose behandeln. Im Rahmen von Kinderwunschtherapien wird das eingesetzt. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Die werden zum Teil auch bei Frauen mit Brustkrebs eingesetzt. Immer in der Vorstellung, die eigene Östrogenproduktion komplett runterzufahren. Also es wird einfach wie so, sie legen da einen Vollblock zwischen oben und unten rein. An sich ist das ja nichts Neues. Was jetzt Neues an dem Rieco ist aber, A, können Sie diese Blockade schlucken und das ist sehr elegant. Die bisherigen Therapien mit einer Ausnahme, die konnten Sie nicht schlucken, die mussten gespritzt werden. Das heißt aufwendiger und da müssen Sie immer zum Arzt, dann ist auch einmal die Spritze drin und das Rieco können Sie schlucken. Und jetzt haben die noch was anderes Schlaues gemacht. Sie haben nämlich direkt ein bisschen Östrogen und Gelbkörperhormon in diese Tablette mit reingepackt. Und was bewirkt das? Also sie blockieren einerseits den Eierstock und die Produktion von Hormonen und gleichzeitig geben sie aber ein bisschen Hormon dazu. Das nennt man Add-Back, also von hinten dazugeben, aber in einer geringen Dosis. Warum macht man das? Weil man weiß, dass Hormone und die Hormone, die im Zyklus ausgeschüttet werden, Östrogen, auch das Progesteron, dass die das Wachstum von Myomen fördern können. Und in dem Moment, wo man diese Achse runterfährt und komplett blockiert, schrumpfen die Myome tatsächlich. Und es funktioniert auch gut. Die werden kleiner. Mhm. Und dadurch, dass man aber direkt ein bisschen Östrogen und auch Gelbkörperhormon, das ist in dem Fall das synthetische Gelbkörperhormon Neta oder Neutisteronacetat, wenn man das gleich dazu gibt, hat man quasi den Ausgleich des Mangels. Aber es ist eben nur ein bisschen Ausgleich. Man hat weniger Hormone als sonst im Zyklus. Das heißt, den Frauen geht es sehr viel besser als mit diesen anderen Medikamenten, wo man nicht automatisch ein Östrogen und Gestagen dazu gibt. wir haben zum Teil bei Frauen immer schon, also nicht nur wir in der Praxis, sondern überhaupt Gynäkologinnen und Gynäkologen, häufig bei dieser Medikation so ein Add-Back gemacht. Aber das ist eben nochmal eine neue Substanz, die sehr gut funktioniert. Und in einer Tablette haben Sie schon das Add-Back mit drin.
Und wie lange muss man das nehmen und wie schnell schrumpfen dann die Myome?
Geht meistens schon relativ rasch, dass die Myome zurückgehen in ihrer Größe. Und das kann man im Grunde lange nehmen. Der Nachteil ist natürlich, das muss man jetzt schon mal sagen, es ist eine teure Medikation. Das wird man jetzt nicht als ersten Schritt machen, sondern man wird andere Dinge ausprobieren. Da haben wir ja auch mit Mandy Mangler drüber gesprochen, was man alles so machen kann. Aber wenn das alles nicht funktioniert, ist das wirklich eine gute Methode. Es wird auch ziemlich gut vertragen. Den Frauen geht es gut damit. Ich habe ein paar auch schon natürlich damit laufen. Man kann es, inzwischen ist es auch zugelassen zur Behandlung der Endometriose. Und nochmal, die Idee ist einfach, die Östrogenwirkung möglichst niedrig zu halten. Und es funktioniert tatsächlich mit diesen Medikamenten dann doch besser als mit einem reinen Gelbkörperhormon, was man ja auch mal versucht, oder auch besser als mit einer Antibabypille zum Beispiel. Also es funktioniert ziemlich gut und die Studienlage ist gut dazu und wir sehen auch die Erfolge. Das kann sie auch lange nehmen.
Ja, und das wäre dann sozusagen, in anderen Fällen würde man dann vielleicht operieren und das kann man vielleicht dann umgehen, wenn man
Bioko
ausbringt.
Ganz genau, ganz genau. Das ist auch ganz gut gerade. Man macht es auch vielleicht mal bei Frauen, die schwanger werden wollen, weil Myome ja auch das behindern, dass man sagt, okay, wir geben das jetzt mal ein halbes Jahr und dann gucken wir, was passiert. Es gibt inzwischen ein weiteres Präparat, dasselbe Prinzip, das heißt Iselti mit Y vorne. Bei dem ist der Addback nicht in der Tablette drin, das heißt, den geben wir dann dazu. Das machen wir zum Beispiel bei Frauen, die keine geschluckten Östrogene nehmen dürfen, wegen eines Thromboserisikos oder Schlaganfall und Herzinfarkt. Dann geben wir tatsächlich das Add-Back, also dieses sozusagen wieder ein bisschen Östrogen dazu, gerne in Form eines Kombinationspflasters dazu. Dann haben Sie das Östrogen über die Haut, also transdermal, und gehen aber kein Thromboserisiko ein. Also für die Frauen ist es, finde ich, eine sehr gute Option. Also das sind die beiden Präparate, die wir jetzt haben. Rieko, wo Östrogen, Gestagen gleich mit drin ist, und das Iselti, wo man dann eigentlich schon dann direkt das Östrogen und Gestagen dazu gibt. Aber es funktioniert gut.
Mhm. Susanne hat uns geschrieben, sie hat auch Myome, sie ist postmenopausal und nimmt seit einem Jahr 2 Hübe Lenzetto und Progesteron, auch 200 Milligramm, vaginal durchgängig. Ihre Migräne hat sich mit den Hormonen massiv verbessert, nun sind die vorhandenen Myome aber gewachsen und es kommt teilweise zu starken Blutungen und Schmerzen. In der Myom-Sprechstunde sagte man ihr, dass die Blutungen durch die Hormonersatztherapie kommen und dass man ihr die Hormonersatztherapie eigentlich nicht empfehlen würde. Um die Blutung zu beenden, müsse sie die Gebärmutter rausnehmen lassen. Jetzt überlegt Susanne, statt die Gebärmutter rausnehmen zu lassen, die Hormone abzusetzen, und fragt auch, ob es vielleicht pflanzliche Mittel gegen die Migräne gibt. Aber wir schauen uns erst mal an, was da gerade bei Susanne passiert.
Also Susanne nimmt 2 Hübe Lenzetto, das ist ja das Spray. Also mich würde jetzt mal interessieren, wie viel kommt von diesem Lenzetto an? In meiner Erfahrung braucht man von dem Lenzetto-Spray in Hüben immer ein bisschen mehr als mit den Gelen. Es gibt aber einzelne Patienten, die das doch sehr, sehr gut über die Haut aufnehmen. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass Myome ja leider durch die Hormontherapie durchaus sozusagen gedüngt werden können. Meine Überlegung wäre, die nimmt vielleicht zu viel Hormon. Und man könnte ja sehr schön reduzieren auf, also ich würde mal einmal einen Spiegel machen, wie viel Lenzetto kommt eigentlich an, dann entscheiden, wie ich da runtergehen kann von der Dosis. Kann ich einfach nur sagen, ein Hub Lenzetto, oder nehme ich vielleicht ein bisschen was anderes, ein Pflaster? Wir haben ganz gute Erfahrungen, gerade bei Migränepatienten mit Pflastern, weil da haben wir ein bisschen kontinuierlichere Spiegel. Und da kann man ja mal ein niedrig dosiertes Pflaster, es gibt Pflaster mit 25 Mikrogramm Östradiol, das ist wirklich niedrig dosiert, das ist das niedrigst dosierte, was wir haben. Man kann 37,5 nehmen. Ich glaube, ich würde ihr jetzt nicht komplett direkt abraten, sondern ich würde erstmal versuchen, runterzugehen mit der Dosis.
Vielleicht ist auch das Progesteron, kommt das vielleicht vaginal nicht so gut an? Obwohl Sie ja immer sagen, eigentlich kommt das da sogar besser an, als wenn man
Eigentlich kommt es besser an. Das kommt eigentlich besser an. Wobei das Progesteron auch im Einzelfall das Myomwachstum beschleunigen kann. Also das ist tatsächlich sehr individuell unterschiedlich. Ich würde einfach mal die Dosis vom Lenzetto verringern und mal oder eben auf ein Pflaster umsteigen. Niedrigere Dosis und dann mal gucken, was passiert.
Und gibt es auch Frauen, wo einfach das sozusagen alles zu aktiv ist, die sie da nicht gut einstellen können, wenn die so Myome haben und dann bluten?
Ja, die gibt es schon, was wir auch dann immer mal wieder sehen, dass die eben, was das Myom macht, ist, dass sich auch die Gebärmutter nicht so gut zusammenziehen kann, was ja dann auch zu einer Blutstillung führt, auch bei der Menstruation. Frauen mit Myomen haben deswegen einfach immer sehr starke Blutungen. Und wenn sich jetzt Schleimhaut aufbaut durch diese Geschichte, dann kann das natürlich ein Problem werden. Ich meine, die andere Frage ist, ob man der Patientin oder der Hörerin auch mal sagt, wir probieren es mal mit einem ganz anderen Gelbkörperhormon, was besser die Schleimhaut austrocknet. Das muss sie ja nicht langfristig machen. Man kann dann nur spekulieren, was mit ihrer Migräne passiert. Das wäre auch noch mal eine Option. Wir wissen auch nicht, ob vielleicht doch noch der Eierstock ab und zu mitmischt, Frau Simonsen. Könnte ja sein, wir wissen nicht, wie alt so die ist. Und dass sie deswegen zum Teil zu hohe Östrogenspiegel hat. Vielleicht würde ich bei der einfach mal versuchen, das Dienogest zu geben. Das ist das Präparat, was man eigentlich nur bei Endometriose gibt. Das muss sie dann vielleicht auch selbst bezahlen. Dienogest geben, das macht eine gute Schleimhautvertrocknung, also dass sich nicht so viel aufbaut. Wenn sich nichts aufbaut, kann man ja eigentlich nicht so doll bluten. Und dann Östrogen dazu. Vielleicht würde ich sogar das mal versuchen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten.
Sie hatte noch gefragt, gibt es was Pflanzliches gegen Migräne? Ich glaube, da können wir nicht so
geben. Da müssen wir jetzt Frau Zeun fragen. Das weiß ich leider auch nicht. Ich kenne nichts und ich glaube, wenn es was Vernünftiges gäbe, wenn man sich überlegt, wie viel Frauen es mit Migräne gibt, ungefähr 10%, und die leiden extrem. Und wenn es da was Pflanzliches gäbe, was helfen würde, dann wäre das bestimmt der Kassenschlager schlechthin.
Wir haben ja gerade schon über Endometriose gesprochen. Da hat uns eine Hörerin geschrieben, bei ihr wurde Endometriose in der Gebärmutter diagnostiziert. Sie ist 46 und bekommt, seit sie jung ist, eine 3-Monats-Spritze, weil sie immer schon furchtbare Regelschmerzen mit langen Blutungen hatte. Sie hat mehrfach versucht, die Spritze abzusetzen, dann kamen aber die Beschwerden zurück. Seit 3 Jahren leidet sie unter Schlaflosigkeit, Wut und Stimmungsschwankungen, Scheidentrockenheit, hat ständig Harndrang. Sie nimmt zwar die vaginale Ovestin-Creme, die hilft aber nicht bei der Blase, und versucht Progesteron gegen die Schlafstörung, hat aber auch irgendwie nicht geholfen. Die Ärztin empfahl ihr nun die Pille Metrissa. Das ist so eine Dinogest-Pille, was Sie gerade schon erzählt haben. Darauf hat sie 3 Wochen stark durchgeblutet und schreibt, sie habe fast den Verstand verloren. Eine Ablation der Gebärmutter kommt wohl auch nicht so richtig in Frage, weil die Gebärmutter so vergrößert ist. Und sie schreibt noch, sie hat Schmerzen beim Sex bei tiefer Penetration. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll, wo ich hingehen soll. Ich bin verzweifelt.
Ich muss jetzt noch mal einmal nachfragen. Habe ich das richtig verstanden, dass man ihr geraten hat, die Gebärmutter zu entfernen? Ich glaube, sie meinte
eine Ablation.
Ablation ist eine, genau, Gebärmutterschleimhautverödung. Also da lässt man die Gebärmutter drin und verkocht sozusagen von innen die Schleimhaut, um Blutungen zu verhindern. Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Und bei dieser armen Hörerin, die offensichtlich sehr verzweifelt ist, muss man sich natürlich schon mal fragen, die hat jetzt ewig die 3-Monats-Spritze bekommen. Man muss sich da schon fragen, hat die neben der Adenomyose vielleicht doch noch auch eine Endometriose irgendwo anders im Unterbauch? Ja, also jemand, der so starke Schmerzen hat, dass er über Jahrzehnte die 3-Monats-Spritze bekommt, da muss man sich schon fragen, könnte doch sehr gut eine Endometriose auch an anderen Teilen irgendwo im kleinen Becken sein. Also das weiß man nicht. Die Adenomyosis, das sind ja quasi Endometrium, also Gebärmutter-Schleimhautinseln in der Wand der Gebärmutter. Die Wand ist dann auch meistens verdickt. Man sieht es so ein bisschen im Ultraschall, kann man das erkennen. Und das sind Frauen, die manchmal starke Schmerzen haben, aber es gibt auch Frauen, die einfach nur extrem stark bluten und gar keine Schmerzen haben. Ich habe solche Patientinnen, mit denen wir dann nach einem längeren Leidensweg tatsächlich die Entfernung der Gebärmutter besprochen haben. Und das tun wir nicht zu schnell, das überlegen wir uns schon sehr gut und das ist meistens ein langer Entscheidungsprozess, bis man sagt, so, es geht jetzt irgendwie nicht mehr, die Gebärmutter muss entfernt werden. Und dann kommt plötzlich das feingewebliche Untersuchungsergebnis und da steht drin, alles voller Adenomyosis und die Patientin sagt dann, ihr habt noch nie Schmerzen gehabt, ich habe nur wahnsinnig stark geblutet. Daran sieht man, dass es immer unterschiedlich ist. Bei dieser Hörerin ist es ja so, die hat ohne 3-Monats-Spritze wahnsinnige Schmerzen. Und jetzt hat man das umgestellt und jetzt hat sie auch noch starke Blutungen. Was wir natürlich nicht wissen, ist durch die Umstellung, was ist da jetzt passiert? Vielleicht war da doch ein bisschen Gebärmutterschleimhaut da, die ist jetzt rausgekommen. Man kann das schwer sagen. Grundsätzlich muss man ja ehrlicherweise sagen, dass eine Langzeitanwendung der 3-Monats-Spritze mit einem deutlichen Östrogenmangel einhergeht. Bei jungen Frauen baut sich dann der Knochen schlechter auf. Also man muss da schon sich überlegen, was passiert hier. Nun hat die erst seit einiger Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Symptome, wie sie Frauen in der Perimenopause haben.
Seit passt 3 Jahren,
auch vom Alter.
Genau.
Ja? Schlaflosigkeit, Wut, Stimmung, Schwankung und so weiter. Also da würde ich jetzt mal sagen, da greift jetzt ein Östrogenmangel. Man hätte jetzt mal überlegen können, die 3-Monats-Spritze fortzuführen. Dann einfach Östrogen transdermal über die Haut zu geben. Nicht zu viel, aber das hätte man machen können. Hat man aber offensichtlich nicht. Sie hat nur wegen der Symptome die Monogestagenpille bekommen, aber dann offensichtlich kein Östrogen dazu. Also ich hätte jetzt vielleicht erstmal probiert, okay, bin nicht so ein Riesenfreund von der 3-Monats-Spritze, aber das war offensichtlich das Einzige, was bei unserer Hörerin hier geholfen hat. Dann einfach Östrogen dazu, nochmal die 3-Monats-Spritze und ein Östrogen dazu. Bei einer sehr vergrößerten Gebärmutter, hat sie eigentlich auch Myome oder hat sie nur diese Adenomyosis? Warte mal. Nee, ne? Myome ist ja nicht. Also man könnte jetzt, wie gesagt, 3-Monats-Spritze wieder und dann Östrogen dazu, damit sie diese Beschwerden nicht hat. Muss man ausprobieren. Aber dann steht ja auch noch, hat sie ja gesagt, dass sie Schmerzen beim Sex hat. Das hat sie, obwohl sie ja ewig die 3-Monats-Spritze genommen hat. Also sie hat eigentlich immer einen Effekt gehabt gegen eine mögliche Endometriose. Auch dieser Schmerz beim Sex spricht dafür, dass da irgendwo noch was ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das vielleicht doch eine Patientin, die sich operieren lassen sollte und doch über eine Gebärmutterentfernung nachdenken soll. Und bei dieser Operation kann man auch gucken, gibt es noch irgendwo anders Herde mit Endometriose. Man würde dann so eine Patientin auch nach der Gebärmutterentfernung tatsächlich weiter mit dem Dinogest behandeln, damit die Endometriose nicht aufflackert. Und dann aber ein Östrogen dazu. Das kann man dann sehr einfach machen als Gel oder Spray oder Pflaster oder sogar auch mal als Tablette. Also das wäre eigentlich meine Überlegung. Man könnte übrigens bei dieser Patientin auch das Rieko nehmen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, Rieko, wenn sie keine Risikofaktoren für geschlücktes Östrogen hat. Wenn sie die hat, könnte man sonst Iseltin nehmen und ein Gel dazu. Das wäre schon auch nochmal eine Überlegung. Also es gibt, bei der gibt es eigentlich viel, was man überlegen kann, aber ich sage das nochmal, ich habe schon so ein paar Frauen auch jetzt in der Sprechstunde gehabt in den letzten Monaten, wo wir irgendwie ein halbes Jahr oder länger rumgehühnert haben, ich sag's jetzt mal so, und dies probiert haben und jenes probiert haben und jetzt probieren wir dann nochmal das und dann im Endeffekt bei 2 Frauen, ich habe sie gerade vor Augen, dann entschieden haben, es nützt jetzt alles nichts. Wir machen eine Gebärmutterentfernung. Meine Erfahrung ist, dass Frauen mit so einem Leidensdruck, also keiner trennt sich gerne von der Gebärmutter. Das ist eigentlich nachvollziehbar. Die ist so sehr weiblich auch belegt für uns Frauen. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich ringe auch bei jeder Frau mit dem Entschluss, was machen wir denn jetzt? Aber es gibt so Situationen, wo ich dann sage, wissen Sie, ich glaube, wir werden einfach nicht glücklich mit dieser Gebärmutter. Die macht Ihnen die ganze Zeit wahnsinnige Probleme. Sie haben Schmerzen, sie bluten dauernd. Ist total anstrengend. Und meine Erfahrung ist, dass diese Frauen in aller Regel hinterher sagen, oh, hätte ich es doch schon früher gemacht. Total happy mit dem Entschluss.
Kommen wir mal zu einer vielleicht einfacher zu beantwortenden Frage. Unsere Hörerin ist 65 und hat unseren Podcast gehört. Und nun fragt sie, ob sie mit 65 denn das geschluckte Progesteron gegen ihre Schlafstörungen verwenden kann. Sie hat ja gehört, mit dem Östrogen wäre es jetzt doch ein bisschen zu spät. Könnte sie nur Progesteron nehmen, um besser zu schlafen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage, die übrigens gar nicht wirklich so einfach zu beantworten ist. Also,
verdammt.
Wenn die Hörerin, also zu spät in dem Sinn, streng genommen, ist es ja nie. Also, wenn jetzt, ich sag mal ein Beispiel, angenommen, die Hörerin sagt, ich habe mit 55 die letzte Regel gehabt, jetzt schwitze ich seit 10 Jahren wie verrückt und jetzt reicht's mir, dann würde ich mit der besprechen, also, es ist jetzt eine wirkliche Einzelfallentscheidung, aber man könnte erwägen, bei der niedrig dosiert mit einem Östrogen transdermal, also über die Haut und auch Progesteron anzufangen. Wovor wir immer so ein kleines bisschen Angst haben, wobei es auch in Studien nicht so gut belegt ist, wenn man nach so langer Zeit anfängt, könnte es sein, dass man ein Herz-Kreislauf-Ereignis anschiebt. Und was auch nochmal wichtig ist, nach einer langen Zeit ohne Östrogene verändern sich auch die Rezeptoren an den Gefäßen, auch im Gehirn. Die Rezeptoren sind die Empfängerzellen für das Östrogen. Das heißt, das Östrogen wirkt in bestimmten Bereichen gar nicht mehr richtig. Gegen die Hitzewallung erfahrungsgemäß, wenn die wirklich Östrogenmangel bedingt sind, da wirkt es auch noch mit 80. Also ich oute mich jetzt, ich habe ein paar wenige Patienten, die auch in dem Alter noch Hormone über die Haut nehmen und völlig happy sind, weil sie nicht mehr schwitzen. Also das sind die Einzelfälle. So, jetzt aber zu unserer, die ist 65. Ich fantasiere jetzt mal, die hat vielleicht vor 10 Jahren die letzte Regel gehabt. Von Hitzewallung ist keine Rede. Die hat nur Schlafstörungen. Man könnte jetzt theoretisch das Progesteron versuchen, es zu schlucken und gucken, ob es ihr hilft für den Schlaf. Das ist ja ein bisschen wie Valium, das haben wir ja auch schon in anderen Folgen gesagt. Also es geht an den gleichen Rezeptor wie Valium, hat aber den eleganten Charme, dass es nicht abhängig macht. Also, und die Schlafqualität besser ist. Beim Diazepam haben wir ja auch keine Träume und also das ist jetzt nicht so ein tolles Präparat. Aber das könnte man machen. Es ist aber jenseits jeglicher Studien und Empfehlungen. Es gibt 0 Studien, die genau dieser Frage nachgegangen sind. Aber ich habe auch da einzelne Patienten, die das probieren wollen. Ich sage, probieren Sie es. Und wer heilt, hat recht. Wenn das Progesteron Sie besser schlafen lässt, kann man das machen. Es muss einem aber klar sein, dass wir genau 0 Daten haben. Was macht das jetzt an der Brust, wenn die jetzt nur Progesteron nimmt? Wahrscheinlich wird es nicht viel machen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass da viel passiert. Man muss die Brust im Auge behalten. Und wenn sie super schläft, dann ist es wie eine, es ist besser als eine Schlaftablette.
Also ich fand die Antwort jetzt doch ein bisschen einfacher.
Ich sage dann manchmal meinen Patientinnen, dann gucken die mal ganz kariert, wir machen jetzt eine Meerschweinchenmedizin, das heißt Versuchskaninchen, weil es ist, dass alle Therapien, die nicht durch Studien abgesichert sind und wo wir uns völlig außerhalb auch einer Zulassung bewegen, ja, also das Progesteron ist einfach nicht zugelassen für diese Situation, da müssen wir schon sehen, da begeben wir uns jetzt deutlich außerhalb meiner Komfortzone. Die Komfortzone heißt, da ist eine Therapie, die ist abgesichert, die ist getestet und die ist absolut sicher. Da bin ich ganz happy. Aber das ist in dem Fall außerhalb dessen.
Die Caroline ist 52 Jahre alt und nutzt seit 1,5 Jahren die Hormonersatztherapie mit Gel und 200 Milligramm geschluckt Progesteron. Sie schreibt, meine Regelblutung ist in den letzten 2 bis 3 Jahren in sehr weiten Zeitabständen, 86 Tage, 133 Tage aufgetreten. Da ich in Abständen noch immer blute, soll ich das Progesteron nur in Zyklen nehmen, also 12 Tage mit und 12 Tage ohne Progesteron. Das Gynukadin-Gel wende ich täglich an. Meine Frage, ab wann soll ich Progesteron dann eigentlich täglich nehmen?
Ja, das können wir nicht so eindeutig beantworten. Ich denke, dass die Frauenärztin ihr zur zyklischen Anwendung geraten hat, weil da immer noch mal Schleimhautaufbau ist und wenn man es zyklisch nimmt, ist man etwas sicherer, dass es dann noch abblutet. Ja, also wir machen es dann manchmal sogar so, dass ich immer sage, 14 Tage ab dem 1. des Monats, dann muss die nicht immer so zählen, das kann man sich einfacher merken. Oder 14 Tage ab dem 15. des Monats, ist egal. Und ich finde immer 15 Tage noch besser. Das Problem ist, Caroline hat offensichtlich noch eine Restfunktion und wir sind da so ein bisschen ohne Licht im Tunnel unterwegs, weil wir ja nicht dauernd gucken können, was macht denn der Eierstock gerade. Das ist ein bisschen das Problem. Durchgehend tägliche Anwendung von Progesteron kann man theoretisch jederzeit versuchen. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass wenn der Eierstock noch mitarbeitet, es häufiger zu Blutungsstörungen kommt und wir immer die Sorge haben, dass es nicht richtig abblutet. Man könnte auch dann mal ausprobieren, immer nur eine Woche im Monat Pause zu machen. Auch dafür gibt es keine Studien, mal klar, aber auch das wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, wir nehmen es durchgehend und machen immer 5 Tage oder 7 Tage pro Monat eine Pause, damit es abbluten kann. Ansonsten, es gibt nicht den einzigen Zeitpunkt, wo man sagt, so jetzt kann ich es durchgehend kombiniert nehmen. Nochmal, die durchgehend kombinierte Anwendung macht nicht bei allen Frauen eine Blutungsfreiheit. Das funktioniert bei manchen funktioniert es nicht. Wir sehen sogar manchmal, dass wenn Frauen ein paar Jahre lang das so machen, durchgehend kombiniert, dass die plötzlich nach 3, 4 Jahren taucht wieder eine Blutung auf. Dann haben wir immer das Dilemma, müssen wir jetzt das durch eine Gebärmutterspiegelung, also eine kleine Operation, abklären lassen oder nicht. Also da gibt es keine eindeutige Maßgabe. Eins muss man nochmal bedenken. Wir wissen zumindest von den synthetischen Gestagenen sehr genau, dass die zyklische Anwendung weniger Brustkrebsrisiko macht als die durchgehend kombinierte. Das wird wahrscheinlich auch fürs Progesteron zutreffen, aber das Brustkrebsrisiko, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, ist ja bei Anwendung von Östrogen und Progesteron erst nach längerer Zeit erhöht und auch nur leicht. Ob das dann wirklich so einen großen Unterschied macht, ob ich es zyklisch oder durchgehend nehme, ich glaube, das wird sich statistisch kaum bemerkbar machen. Aber das sind alles so Dinge, die man im Hinterkopf haben muss. Also die kann das ausprobieren, vielleicht zunächst immer mit einer Woche Pause dazwischen und wann sie dann ganz umstellt, also wenn man den Eindruck hat, der Eierstock arbeitet jetzt gar nicht mehr.
Na, zum Beispiel, wenn man in dieser Pause nicht blutet, wäre das nicht ein Zeichen?
Ja, das kann im nächsten Monat auch wieder anders sein. Ich meine, bei der stellt sich die Frage, ob die einfach nur blutet, weil sie Hormone nimmt. Ja, vielleicht macht gar nicht der Eierstock noch was. Das kann man schwer sagen. Also das sind so Situationen, wissen Sie, da gibt es nicht so eine einzige Wahrheit. Das ist so ein bisschen Trial and Error ausprobieren. Und bei diesem Trial and Error muss man immer im Hinterkopf haben, dass man aber möglichst wenig falsch machen will. So muss man es sagen. Hört sich doof an, aber es ist manchmal so.
Oft wollen die Frauen ja gern das Progesteron wegen des Schlafens durchgängig
machen. Ja, genau. Ne? Dann sage ich auch, da machen sie mal eine Woche Pause, damit es wenigstens abbluten kann.
Die Anja hat uns geschrieben, sie ist 51, ihr Zyklus bleibt schon länger aus, sie hat Hitzewallung und Probleme mit dem Schlafen. Sie nimmt einen Hub Östradiolgel und 100 Milligramm Progesteron und sie hat Sorge, dass mit 100 Milligramm Progesteron geschluckt, das zum Schutz der Gebärmutter nicht ausreicht. Sie fragt, soll sie lieber auch noch vaginal Progesteron dazu nehmen oder soll sie die Hormone zyklisch nehmen? Ihr Frauenarzt sagt, sie könne auch alle 4 Wochen mal 2 Tage pausieren und abbluten. Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie die Frage davor, oder?
Ja, ich habe auch gerade gedacht, eigentlich ist es das, was wir auch gerade schon gesagt haben. Genauso sehe ich das. Wenn der Eierstock noch mitarbeitet, dann könnte es sein, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn sie 200 Milligramm Progesteron nimmt. Und jetzt die Frage der Hörerin, finde ich sehr klug, die Frage. Auch hier gehen wir wieder außerhalb der Komfortzone der Zulassung und der Empfehlung, aber wir machen das gelegentlich. Wir geben bei manchen Frauen 100 Milligramm Progesteron zum Schlucken und 100 Milligramm vaginal. Auch das ist außerhalb jeglicher Studien und Empfehlungen. Das ist off-label, wie man so sagt. Man hätte damit, wenn man so will, einen sichereren Schutz der Gebärmutter für die Gebärmutterschleimhaut. Jetzt muss man mal schon sagen, dass das vaginale Progesteron für die Menopause-Patienten eigentlich auch nicht zugelassen ist. Das ist aber so ein bisschen absurd und eigentlich den Regularien der Zulassung geschuldet. In der Kinderwunschbehandlung wird dauernd vaginales Progesteron eingesetzt, übrigens in relativ hoher Dosis. Da ist es auch zugelassen. Da gibt es auch Präparate. Die Präparate, die wir in der Peri- und Postmenopause einsetzen, sind das gleiche Zeug. Die kann man genauso gut vaginal nehmen. Die sind nur offiziell dafür nicht zugelassen. Das heißt, wir begeben uns auch da wieder so ein bisschen außerhalb der Regularien. Aber auch da gilt mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, man kann das machen. Dann braucht man halt ein bisschen mehr. Grundsätzlich würde ich sowieso sagen, dass ich vom Progesteron immer ein bisschen mehr geben würde, als man oft so empfohlen bekommt. Also vielleicht soll sie 200 schlucken oder sie nimmt 100 vaginal und schluckt 100. Kann man machen.
Und auch diese mit dieser Pause, das finden Sie auch gut, die Empfehlung?
Das finde ich gut, wenn sie, dann kann sie abbluten. Ich finde 2 Tage ein bisschen kurz für die Pause, aber oh Gott, vielleicht, ich würde immer so 4-5 Tage machen, aber auch da gibt es keine ganz eindeutige Wahrheit.
Andrea ist 56 Jahre alt, sie ist postmenopausal und sie schreibt: Seit ich Ihren Podcast höre, ist mir klar geworden, dass wohl quasi sämtliche meiner Beschwerden der letzten Jahre auf meinen Hormonverlust zurückzuführen sind. Ich war daraufhin bei meiner Gynäkologin und habe um Hormone gebeten. Ich habe zwar explizit um Transdermal gebeten, habe mich aber überreden lassen, es mit Bijuva zu versuchen. Da ist Estradiol und Progesteron geschluckt drin. Während der ersten 3 Tage ging es mir sofort besser, kaum noch Schmerzen im Bewegungsapparat, kein trockener Mund mehr. Ich konnte auch schlafen. Nach der 4. Einnahme bekam ich aber das Gefühl, innerlich zu flattern. Eine Viertelstunde nach der Einnahme der 5. Tablette ging es mir richtig schlecht. Auch so ein Brennen in der Herzgegend, beschreibt sie. Sie hat dann die Hormone wieder abgesetzt, war beim Kardiologen, der hat aber nichts gesehen. Ihre Frage jetzt, macht es Sinn, vielleicht doch mal mit transdermalen Östrogen und vaginalen oder oralen Progesteron es zu versuchen?
Ja, ich würde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Die Hörerin wollte ja von vornherein diese Methode. Ich finde es jetzt auch okay, dass man das mal versucht hat mit diesem Bijuva oder Bijuva. Ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, ob diese Symptome, die sie da schildert am 5. Tag der Einnahme, ob das wirklich mit dem Medikament zusammenhing. Kann auch an was anderem gelegen haben. Ich finde es
Weil
nicht
eigentlich
sehr typisch.
Braucht der Körper ja länger, ne, um auf die Hormone so richtig gut zu reagieren, oder?
Ja, das eine, dass es ihr sofort besser ging, ist schon schön. Das gibt es aber schon mal, zumindest sagen das Frauen, dass sie prima schlafen konnte. Das ist ja ein direkter Effekt vom Progesteron. Das Unruhe, die Unruhe, Herzrasen, der hohe Blutdruck, ist schwer zu sagen. Ich würde da keinen eindeutigen Kausalzusammenhang sehen. Aber was ich ganz gut fände, sie soll doch das jetzt einfach versuchen mit dem transdermalen Östrogen und auch vaginal oder oral das Gestagen zu versuchen. Nun ging es ja darum, um den Schlaf. Das ist ja der Schönheitsfehler. Wenn Sie Progesteron vaginal nehmen, haben Sie einen deutlich geringeren Effekt auf den Schlaf. Und deswegen 200 Milligramm Progesteron oral und transdermales Östrogen wäre eine Möglichkeit.
Und auch erstmal nur mit einem Hub anfangen, also erstmal immer mit wenig
anfangen. Ich würde mit einem
anfangen.
Hub anfangen und genau. Vielleicht 100 oder 200, das kommt jetzt drauf an, die war glaube ich schon 56, Eierstock arbeitet vielleicht nicht mehr so richtig, also das kann man ausprobieren.
Bei dieser Bijuva, da wird Östradiol geschluckt. Wir haben ja schon manchmal auch drüber gesprochen, geschlucktes Östrogen stößt manchmal Blutgerinnung an. Wie lange darf man denn da eigentlich sowas schlucken als Frau?
Also man muss dazu sagen, in dem Bijuva ist nur 1 Milligramm Östrogen. Das heißt, es ist nicht so hoch dosiert. Wir machen es eigentlich so, wenn Frauen gar kein Risiko haben für Thrombosen, also nicht übergewichtig sind, keine Thrombosen in der Vorgeschichte, auch nicht in der Familie, nicht rauchen, keinen Bluthochdruck haben und. Das gibt's aber durchaus, die Frauen. Dann sind wir bis 60, machen wir das geschluckt. Warum mit 60? Naja, weil es gibt gute Daten, dass ab ungefähr 60, das ist natürlich auch wieder individuell total verschieden, steigt das Thromboserisiko von Haus aus deutlich an. Also so zwischen 20 und 60 wird es immer ein bisschen mehr. Man hat früher gesagt, mal pro Altersjahrzehnt Verdopplung des Risikos, aber ab 60 geht es steil nach oben. Das heißt, grundsätzlich ist bei Frauen über 60 die Thrombosegefahr höher. Übrigens auch bei Frauen, die einen Body Mass Index über 30 haben. Da geben wir sowieso kein geschlucktes Östrogen. Aber ich würde sagen, bis 60 Pi mal Daumen machen wir es. Und dann kommt aber schon so ein bisschen auf die Situation der Frau an. Hat die vielleicht doch leichte Risikofaktoren, dann stellen wir auch mal früher um. Also so ungefähr kann man es machen. Also wir geben durchaus geschlucktes Östrogen, weil viele Frauen finden es einfacher. Das hat vielleicht auch die Ärztin von dieser Patientin mit dem Bijuva gedacht. Auch da hat sie eine Tablette, das ist nicht so ein Hühner, da muss sie nicht 2 Sachen nehmen. Also es ist immer eine Einzelfallentscheidung.
Und wir machen wieder eine kleine Unterbrechung für meinen Hörtipp für euch. Es geht diesmal um zwei Typen, die smarter, lustiger und herzlicher wohl nicht sein könnten. Das sind Tan Chala und Jascha Rust. Kennengelernt haben sich die beiden am Set von Deutschlands bekanntester Arztserie In aller Freundschaft. Und seitdem sind sie nicht nur vor der Kamera ein Dreamteam, sondern auch privat unzertrennlich. In ihrem neuen Podcast Freundschaft auf Rezept sprechen Tan und Jascha über ihr Leben, die Schauspielerei, Filme und Serien. Frech, witzig, emotional und immer radikal ehrlich. Freundschaft auf Rezept gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und auch als Videopodcast in der Mediathek. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Die Laura ist 42 Jahre alt und seit 3 Jahren ist ihr Zyklus unregelmäßig. Sie ist also noch in der Perimenopause. Sie hat diverse Beschwerden, Stimmungsschwankungen, juckende Kopfhaut, Gelenkschmerzen, leichte Gewichtszunahme. Und nachdem die Blutung 6 Monate ausblieb, wurde ein FSH-Wert von 50 gemessen. Die Ärztin kam zu dem Schluss, dass Laura in der Postmenopause sei und hat ihr die Antibabypille Kleira verschrieben, um insbesondere das Osteoporose-Risiko zu senken. Nach einem halben Jahr hat sie jetzt aber das Gefühl, dass so die Stimmungsschwankungen und so sich eher verstärken und sie hat auch mal wieder eine Blutung und sie fragt, wie lange soll sie diese Pille eigentlich nehmen und wann kann sie auf die Hormontherapie umsteigen, also mit geschmierten Östrogenen.
Also ich glaube, dass die Laura nicht in der Postmenopause, sondern in der Perimenopause ist. Und ich glaube auch, dass auch die Ärztin der Meinung war, sonst hätte sie ihr nämlich nicht Kleira verschrieben. Man verschreibt dann Kleira genau in der Situation Perimenopause. Der Eierstock macht, was er will, macht mal viel, mal wenig. Und dann kommt man ja eigentlich mit die Kleira vielleicht für die, das ist eine von den Pillen, wo das natürliche Östrogen mit drin ist. Also wir haben hier sowieso bioidentisches Östradiol im Rennen. Das Gelbkörperhormon da drin, das ist Dienogest, was ja eigentlich eine gute Blutungskontrolle macht. Das Ganze ist nur geschluckt, ja, das ist ganz wichtig. Also geschluckt. Das heißt, theoretisch hat sie damit eben auch ein bisschen Thromboserisiko, aber die ist erst 42, das ist jetzt nicht so ein richtiges Problem. Also ich glaube, dass auch mit einem FSH-Wert von 50, das ist zwar schon deutlich erhöht, die ist auf jeden Fall im Klimakterium, also in den Wechseljahren. Aber ein FSH von 50 zeigt auch, der Eierstock arbeitet wahrscheinlich noch. Wenn der nämlich nicht mehr arbeitet, geht das FSH auf 80, 100, 130 oder so, ja. Insofern finde ich eigentlich die Kleira die richtige Methode. Bremse, Gas. Wir bremsen den schwankenden Eierstock aus und geben ordentlich Östrogen dazu. Da ist auch relativ viel Östrogen drin in der Kleira, also gut dosiert. Was für eine 42-Jährige völlig in Ordnung ist. Dass sich jetzt die Stimmungsschwankungen verstärkt haben, macht nur so bedingt Sinn, weil wir ja die Schwankungen, die eigentlich die Ursache der Stimmungsprobleme sind, ausgleichen. Dass sie ab und zu, ja, dass sie auch ab und zu mal blutet, kann auch sein. Na gut, da ist ja auch Hormon drin in der Pille. Und die Kleira, das ist ein kleiner Nachteil der Kleira, die macht nicht so eine ganz perfekte Blutungskontrolle. Also die bluten nicht immer in der Einnahmepause, sondern die bluten immer zwischendurch mal. Also, tja.
Ach, die Kleira, da macht man eine Pause, ja?
Nein, die Kleira ist ein irgendwie relativ kompliziertes Präparat. Das ist so ein Mehrstufenschema. Da nimmt man Die Hormone, die da drin sind, die variieren in der Dosis. Dann ist mal 1 Milligramm Östradiol, dann mal 3. Das hat man gemacht, um eine gute Blutungskontrolle zu kriegen. Und man hat 26 Tage Pillen mit Wirkstoff, eben in etwas variabler Menge. Und dann hat man zum Schluss 2 Placebo-Tabletten, also Zuckertabletten, wo nichts drin ist. Das ist quasi die Pause.
Aber wir haben ja auch mal drüber gesprochen, dass gerade bei diesen Monogestagenpillen, dass man die schon eher durchgängig nimmt, um da Ruhe reinzubringen und eben nicht extra eine Pause macht.
Ja,
wäre es nicht besser gewesen, sie hätte das getrennt bekommen?
Kann man so nicht sagen, nee. Die Kleira ist ja an sich eine Antibabypille, die können sie auch einer 20-Jährigen geben. Und das ist das Prinzip, im Grunde genommen wie auch Bremsegas, da ist ein Gestagen drin, was potent den Eierstock unterdrückt und dann geben sie ein Östrogen dazu. Und das ist ja in den Kombipillen bei allen so. Und mit der Kleira, die ist eigentlich so dosiert, dass normalerweise der Eierstock runtergefahren wird. Eigentlich kann der Eierstock da nicht mehr viel machen. Aber so sind wir Frauen, jedes anders. Bei Einzelnen zuckt er eben doch noch. Vielleicht ist der nicht komplett supprimiert. Man könnte jetzt mal versuchen, umzustellen auf, es gibt ja noch eine weitere Antibabypille mit 17-Beta-Östradiol, das ist die Zoely, also mit Z-O-E-L-Y geschrieben, die unterdrückt nochmal ein bisschen besser erfahrungsgemäß. Man könnte jetzt das mal umstellen, damit es auf jeden Fall weniger Schwankungen gibt. Ich würde bei Laura noch nicht auf die klassische bioidentische Therapie gehen, weil ich glaube, der Eierstock wird da immer nochmal zwischenfunken. Und was Sie gesagt haben, klar kann man der auch eine Gestagen-Monopille geben, ein Östrogen dazu. Aber ich glaube nicht, dass das besser funktioniert als eine Kombipille. Also ich würde vielleicht jetzt einfach nochmal die Pille wechseln. Dann gibt es ja noch eine dritte Pille, die auch natürliches Östrogen enthält, die Estetrol enthält. Das ist dieses E4, wie wir sagen, also das Östradiol 4, das eigentlich nur in der Leber bei Feten produziert wird. Und wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, hört die kindliche Leber auf, das zu produzieren. Und wir wissen gar nicht so genau, warum die Leber das produziert und was dieses Estetrol jetzt für eine spezielle Funktion hat. Es wirkt aber so wie andere Östrogene an allen Organen, wo es sonst wirkt. Man erhofft sich davon, dass es eben noch weniger Risiko macht. Das wissen wir aber nicht genau. Aber auch das wäre nochmal eine Kombipille, die Laura versuchen könnte. Die heißt Drovelis. Mhm. Eigentlich und, wollen wir ja keine Namen, aber wir kommen nicht um den Namen herum.
Wir haben ja ganz viele genannt, dann gleicht sich das wieder aus.
Ja.
Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, dass eben auch auf manches Gestagen die Frauen nicht gut reagieren. Könnte auch sein, dass sie vielleicht die Stimmung, dass das irgendwie eine Reaktion auf das Dinogest ist vielleicht, ne?
Das könnte sein und Frauen reagieren tatsächlich sehr unterschiedlich auf einzelne Gestagene. Wenn die sagt, die Stimmungsschwankungen waren von Anfang an da, dann wäre das auch nochmal ein Grund, auf eine andere Pille zu wechseln. Ich glaube, ich würde auf eine andere Kombipille gehen.
Okay, manche Frauen vertragen offenbar kein Progesteron und dann auch kein Gestagen, also ein synthetisches Gestagen. Dazu habe ich mehrere Fragen bekommen. Die erste Hörerin ist 53 Jahre alt, postmenopausal und hat eine Hormontherapie gemacht mit einem Hub Östrogen und Progesteron 200 Milligramm. Sie schreibt, davor konnte ich nur noch sehr schlecht schlafen, hatte Konzentrationsprobleme, litt unter Erschöpfung und war nicht arbeitsfähig. Unter der Einnahme des Progesterons kann ich jetzt zwar schlafen, bin aber am Tag so müde wie unter Droge, obwohl jetzt die Östrogenwerte im angestrebten Bereich liegen. Ich fühle mich völlig neben mir, habe einen verlangsamten Puls, keinen Antrieb, depressiv und bin auch nicht leistungsfähig. Dann hat unsere Hörerin auf eigene Faust das Progesteron vaginal genommen. Das hat sie auch nicht gut vertragen. Dann hat ihre Ärztin ihr das Dytrogesteron verschrieben, also die kleine Schwester vom Progesteron. Und da schreibt sie, ich habe bei beiden Anwendungen ausgeprägte Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, Bauchschmerzen, Verstopfung, Übelkeit und abends Regelschmerzen und ich bin energielos. Meine Brüste spannen mächtig, mir ist schwindelig, ich habe schwere Beine. Seit dem Beginn der Hormontherapie geht es mir tatsächlich schlechter als vorher. Es fühlt sich so an, als hätte jemand meinen gesamten Energiestoffwechsel verstellt. Die Frage ist nun, kann es Frauen geben, die praktisch Progesteron, Gestagen gar nicht vertragen?
Also, erstens ist es so, dass das finde ich wirklich eine beeindruckende Schilderung, was sie da schildert, dass sie sich am nächsten Tag noch wie unter Droge fühlt. Wir haben Patienten, die das berichten. Das sind nicht viele, aber die klar sagen, ich habe so einen Überhangeffekt. Das Progesteron geht ja an den GABA-Rezeptor, macht müde, sediert und deswegen schlafen die Frauen auch gut. Und dieser Schlafeffekt, der hält eben bei manchen Frauen tatsächlich noch am nächsten Tag an. Das muss man fragen und das muss man auch ernst nehmen. Das heißt, die ist für Progesteron offensichtlich nicht die richtige Kandidatin. Ja? Und diese Frauen gibt es. Das ist jetzt nicht die große Masse der Frauen, aber ich sehe das immer wieder. Und die hat ja auch geschrieben, dass sie depressiv war. Also bei manchen Frauen, und das sind gerne die auch in der zweiten Zyklushälfte früher depressiv waren, also ein PMDS haben oder hatten, für die ist das Progesteron einfach nicht geeignet. Das muss man so hinnehmen. Progesteron ist nicht für alle toll. Jetzt hat sie auf Dydrogesteron hat sie auch nicht gut reagiert. Da hat sie jetzt weniger.
Und komischerweise auch auf das Vaginal eingenommene. Sie sagen doch immer, davon hat man eigentlich keine Nebenwirkungen, oder?
Ja, aber wissen Sie, wenn Sie sich überlegen, wenn die vielleicht zu denen gehört, die auf eigenes Progesteron schlecht reagiert, kann auch das Vaginale das mal machen. Man muss das ernst nehmen. Also das kann schon sein. Hat es auch vaginal genommen? Das, doch, hat sie auch nicht gut vertragen. Aber da schreibt sie nicht, da hat sie nicht geschrieben, was sie nicht vertragen hat.
Sie meinte, bei beiden Anwendungen hätte sie Magen-Darm-Beschwerden bekommen und Energielosigkeit.
Ja, was natürlich auch wieder ist, jetzt kommen wir wieder zum Progesteron. Das ist ja auch das, es gibt ja auch Frauen, die sagen in der zweiten Zyklushälfte, ich habe einen Blähbauch. Der Blähbauch kommt vom Progesteron. Warum? Progesteron relaxiert die glatte Muskulatur des Darms, also entspannt den Darm. Das heißt, der bläht sich auf. Und es gibt auch Frauen, die sagen, mein Frühsymptom für Schwangerschaft war Blähbauch, weil da hat man ja so viel Progesteron und dann plötzlich schwillt schon der Bauch so an. Das kann durchaus sein. Auch das Dihydrogesteron wird möglicherweise diesen Effekt haben. Ich habe auch welche, die sagen, es schlägt mir auf den Magen. Wissen Sie, es gibt einfach immer alles. Bei dieser Hörerin habe ich aber noch die Fantasie, die ist 53 und frage mich, die schreibt ja auch, dass sie dann Brustspannen hatte. Da habe ich so die Fantasie, die hat irgendwie zu viel Östrogen gehabt. Und möglicherweise ist es die Patientin, die noch eine Restfunktion hat. Oder vielleicht, wo jetzt nach einem Jahr der Eierstock plötzlich wieder aufgewacht ist. Das gibt's ja alles. Ich glaube, ich würde dieser Patientin tatsächlich jetzt mal ein synthetisches Gestagen geben. Und ausprobieren, was dann passiert. Dann fahren Sie den Eierstock ein bisschen runter und geben ein bisschen Östrogen dazu. Transdermal würde ich in dem Fall, wenn jemand so sehr sensibel reagiert mit körperlichen Symptomen, da fällt mir die Slinda ein. Also das ist eine von den Gestagen-Monopillen. Man kann die aber auch alle mal durchprobieren. Ich würde sogar auch mal Chlormadinon versuchen. Chlormadinon ist dieses Gestagen, was zur Zyklusregulierung zugelassen ist, was aber im Prinzip genauso funktioniert wie die Gestagen-Monopillen. Und da gab es ja die Warnung letztes Jahr, dass wenn man das lange hochdosiert nimmt, ein Meningiomrisiko hat. Also Meningiome sind gutartige Hirnhauttumore. Die sind sehr selten und ich glaube auch in der Situation, wenn Sie das jetzt mal 2 Jahre nehmen, dann kriegen Sie noch nicht so schnell ein Meningiom. Also dafür
und
müssen
Sie denken,
10 Jahre
dass
nehmen.
Mit diesem Gestagen, dass sie da nicht so diese Nebenwirkung hat wie bei...
Das ist tatsächlich so, deswegen auch Ihre Anfangsfrage noch, bevor wir das besprochen haben, war, dass jedes Gestagen bei jeder Frau anders wirkt. Ich sehe tatsächlich gelegentlich welche, wo egal welches Gestagen ich nehme, wir wirklich in die Bredouille kommen. Aber irgendwie muss ich ja das Endometrium schützen. Ja, also die Gebärmutterschleimhaut. Das ist manchmal sehr tricky. Gott sei Dank sind das Patienten, die ich extrem selten sehe. Ich probiere einfach mal verschiedene Gestagene aus und mit ein bisschen Glück findet man eins, worauf die Frau gut reagiert.
Die nächste Hörerin ist 61 und macht seit 4 Jahren die Hormontherapie. Ein Hub Gynokardin, 100 Milligramm Progesteron am Abend. Sie hat schon 2-mal versucht, die Progesteronkapsel vaginal zu nehmen, weil sie möchte gern ihr Brustkrebsrisiko verringern. Leider hatte ich dann nach kurzer Zeit Brustspannen. Wie kommt
also
denn das?
Das kann ich auch nicht erklären. Also ich sag's mal vorab. Also ob man das Famenita vaginal oder nimmt oder schluckt, macht am Brustkrebsrisiko nach menschlichem Ermessen gar keinen Unterschied. Ich glaube, das ist völlig wurscht fürs Brustkrebsrisiko. Ja? Das Famenita macht ja sowieso von allen Gestagenen, so genau wie das Dihydrogesteron, das deutlich niedrigste Brustkrebsrisiko. Und nochmal, es ist ja nur ganz gering erhöht, aber es ist nicht null. Aber durch eine vaginale Anwendung werden Sie das nicht verhindern. Also das hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Fürs Brustkrebsrisiko ist es auch egal, ob ich das Östrogen schlucke oder transdermal gebe. Das ist zumindest die aktuelle Lehrmeinung. Warum die jetzt bei vaginaler Gabe plötzlich Brustspannen kriegt, keine Ahnung, ich muss es so sagen. Ich würde vielleicht sonst 200 Milligramm mal versuchen, Famenita. Oder ich würde dann auch versuchen, die Geldosis zu reduzieren. Brustspannen ist eigentlich ein Symptom von zu viel Östrogen. Was sein kann, ist, dass manche Frauen reagieren auch auf manche Gestagenanwendungen mit Brustspannen. Da auch das ist was wir leider nicht so richtig erklären können. So ist es halt, aber ja. Also man kann es nicht erklären. Also was mir da wichtig ist, ist, ob sie das Famenita vaginal oder oral nimmt, ist wahrscheinlich wurscht für das Brustkrebsrisiko. Vaginal wirkt es ein bisschen besser an der Gebärmutterschleimhaut.
Geschluckt hat es ja offenbar ganz gut vertragen, vielleicht dann sozusagen
würde ich es nochmal schlucken und vielleicht die Geldosis ein bisschen, vielleicht auf einen halben Hub gehen. Darf ich kurz, und bei das wäre so eine Situation, wissen Sie, wo ich dann doch mal Spiegel machen würde. Also da, ich meine, wir sagen ja nicht generell dauernd Hormonspiegel machen, aber immer dann, wenn ich mir irgendeine Reaktion nicht richtig erklären kann, dann mache ich schon mal, da gucke ich mal, wie viel Östrogen ist denn hier im Rennen. Und wir wissen ja, dass ein Hub Gel bei Frauen sehr unterschiedliche Spiegel macht.
Die nächste Hörerin ist 55, seit 4 Jahren postmenopausal. Seit einiger Zeit nimmt sie Hormone, einen halben Hub Gel und 100 Milligramm Progesteron. Sie leidet unter sehr ausgeprägten, vielfältigen Symptomen. Mit den Hormonen geht es ihr besser. Wenn ihr Frauenarzt hat allerdings Bedenken aus medizinischer Sicht wegen ihrer Vorgeschichte. Bei ihr wurde vor einigen Jahren DCIS diagnostiziert. Das ist eine Brustkrebsfrühform in den Milchgängen. Es wurde brusterhaltend operiert und bestrahlt. Chemo war nicht notwendig. Dann hatte sie ein Rezidiv 2013, also da kam das zurück. Da wurde dann die Brust beidseitig entfernt. Das entnommene Gewebe zeigte keine Hormonrezeptoren. Ein von mir gewünschter Gentest ergab da auch keinen Verdacht, also hat sich nicht bestätigt. Meiner Einschätzung nach dürfte der Umstand, dass ich kein Brustdrüsengewebe mehr habe und keine erbliche Veranlagung vorliegt, genügend Argumente bieten, dass ich trotz dieser Vorgeschichte eine Hormontherapie machen kann.
Das ist eine schwierige Frage. Ich sag's mal, also nur noch mal zur Erklärung. DCIS, duktales Karzinoma in situ. Karzinoma in situ bedeutet, dass es eben noch nicht die basale Zellwand durchbrochen hat, so ungefähr, so kann man das sagen. Das heißt, es ist eben noch kein invasiver Krebs. Das ist das, was die, die Hörerin auch geschrieben hat. Es ist nicht mal invasiv. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass man dann trotzdem bestrahlt hat. Manchmal gibt es an winzigen Stellen dieses DCIS eben doch schon einen Durchbruch ins Gewebe. Aber das können wir jetzt nur spekulieren. Immerhin hat die ein Rezidiv gehabt, das heißt, es ist nochmal aufgeflackert. Aber jetzt ist die Brust entfernt und das Rezidiv ist 12 Jahre her. Wenn sie sich so wahnsinnig viel besser fühlt mit den Hormonen, dann kann man das vertreten. Streng genommen ist es nicht erlaubt. Es steht auch überall, nee, da soll man nicht. Aber beim DCIS finde ich, dass man es, wenn die Frau oder wenn die Patientin sagt, ich gehe ein mini-winziges Risiko ein. Sie schreibt ganz richtig, es ist kein Brustdrüsengewebe mehr da. Dieses DCIS war eben nicht invasiv. Es war nicht hormonrezeptorpositiv. Das sind 3 Argumente, die tatsächlich dafür sprechen, man kann es erwägen. Dass sie keine erbliche Veranlagung hat, ist in dem Fall irrelevant, weil sozusagen die anderen, die ihre Vorgeschichte allein schlägt, jedes, also argumentativ jedes andere Risiko. Ja, also die hatte schon mal ein DCIS, aber das Entscheidende ist, die Brust ist entfernt und das Rezidiv ist 12 Jahre her. Also jetzt muss man mal sagen, es bleibt vielleicht ein mini winziges Restrisiko. Man muss sich Folgendes überlegen, vielleicht war doch von dem Rezidiv die ein oder andere Zelle doch schon invasiv, ist irgendwo im Körper vorhanden und wir würden das jetzt düngen. Jetzt kommt aber nochmal, es war nicht rezeptorpositiv. Also wenn es meine Patientin wäre, würde ich das mit der so besprechen, wie ich es Ihnen jetzt sage und sage, okay, wir können ein Mini-Restrisiko nicht ausschließen, aber ich trage das mit Ihnen. Verstehen Sie? Also die Frau muss wissen, wir machen hier was, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber wir gehen das Risiko ein. Und ich habe eben auch Patientinnen, wo wir das so machen. Also wenn man ein DCIS in der Brust hat und die Brust erhalten wurde, dann hat man schon von Haus aus, ganz wurscht, wie die genetische Veranlagung ist, ein erhöhtes Risiko, dass man eben wieder das kriegt, in der anderen Brust, an der anderen Stelle der Brust. Das ist leider so.
In unserer nächsten Frage geht es um Hormone und Knochengesundheit. Die Petra ist 59 Jahre alt und seit 8 Jahren in der Menopause. Vor 2 Jahren wurde Osteoporose diagnostiziert. Sie schreibt, mein Orthopäde hat mir Biphosphonate verschrieben, die ich nun auch 1,5 Jahre genommen habe. Der Frauenarzt brachte nun aber auf das Gespräch auf bioidentische Hormone, da das Östrogen für den Knochen der beste Schutz sei. Seit Ende Februar nimmt sie nun Estreva, 2 Hub morgens, und Famenita, also das Progesteron, 1 Tablette abends oral. 2 Wochen nach der Einnahme habe ich ein vermehrtes Herzstolpern bemerkt. Bluthochdruck habe ich keinen. Sie hat aber auch MS, also Multiple Sklerose, und eben diese Osteoporose. Die Frage ist nun, kann das Herzstolpern an der Hormonschwankung liegen? Ich nehme an, dass ich mit Ende 50 bereits einen sehr niedrigen Östrogen- und Progesteronspiegel hatte, der ja nun wieder angestiegen ist.
Das ist eine schwierige Frage, die kann ich auch nicht eindeutig beantworten. Man muss jetzt bei der Patientin sagen, die ist seit acht Jahren keine Regel mehr. Das heißt, sie hat seit 8 Jahren niedrige Spiegel. Und es ist genau der Fall, wo ich vorhin gesagt habe, es könnte sein, dass wir irgendwas anschieben, weil die Gefäße wahrscheinlich bei der gar keine Östrogenrezeptoren mehr haben. Also das heißt, wir haben keinen Schutzeffekt mehr, aber es könnte sein, dass wir vielleicht irgendwie was anderes am Herzen bewirken, was wir nicht haben wollen. Ich finde es relativ untypisch, dass sie jetzt Herzstolpern hat. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es daran liegt. Aber ich kann es nicht komplett ausschließen, denn es ist irgendwie ein zeitlicher Zusammenhang. Die Frage ist, wenn die weiter Bisphosphonate nimmt oder Biphosphonate, es gibt beide Wörter, dann hat sie eh schon Schutz für ihre Osteoporose. Und eine Kombination von Hormonen und Bisphosphonaten bringt nicht so viel. Es ist immer das Dilemma, die Östrogene sind ja erst, sie sind nicht als First-Line-Therapie zur Behandlung der Osteoporose zugelassen, sondern nur, wenn Frauen das andere nicht vertragen oder zusätzlich klimakterische Beschwerden haben, dann sagt man, okay, dann haben wir quasi eine Win-Win-Situation. Ob ich jetzt 8 Jahre nach der Menopause plötzlich beginnen würde mit Östrogenen, nachdem die eh schon eine direkte Therapie hat für ihre Osteoporose, da muss ich gestehen, bei aller Begeisterung für Hormone, ich glaube, ich würde das eher nicht machen. Und jetzt hat sie es auch nicht gut vertragen. Die hat ja auch noch eine MS, schwieriges Thema. Ich glaube, da kommt auch noch eine Frage.
Da kommt jetzt gleich noch eine Frage.
Ja, da sage ich dann noch mal was dazu. Also ich wäre da, glaube ich, zurückhaltend. Ich würde jetzt das mal absetzen und da mal gucken, ob dann trotzdem noch mal Herzstolpern kommt. Dann hat es nicht mit dem Hormon zu tun. Und ansonsten vielleicht bei den Bisphosphonaten bleiben. Und noch mal die Kombi Bisphosphonat plus Östrogen, da hat man jetzt, es ist nicht so, dass es dann noch viel besser für die Osteoporose hilft. Ein bisschen vielleicht mehr, aber eigentlich nicht.
Und Frau Schaudig hat natürlich unsere Vorbereitung immer vorliegen und sie sich vorher auch nochmal sich das genau anguckt. Und sie hat recht, jetzt kommt nochmal eine Frage zu MS. Unsere Hörerin möchte wissen, ob es Erfahrungswerte von Frauen mit Multipler Sklerose in den Wechseljahren gibt. Sie schreibt, ich leide selbst unter MS, hatte aber fast 10 Jahre keine besonderen Symptome, auch keine neuen Schübe. Und nun, nachdem ich Wechseljahresbeschwerden habe, habe ich einen neuen Schub erlitten und frage mich, ob es empfehlenswert wäre, eine Hormontherapie zu beginnen. Ich vermute, dass das Aufflammen meiner MS mit den Wechseljahren zusammenhängt, aber meine Frauenärztin und mein behandelnder Neurologe scheinen diesbezüglich keine Erfahrungen zu haben. Beim Neurologen riet man mir pauschal von einer Hormontherapie ab, weil diese ja das Brustkrebsrisiko stark erhöhe.
Na gut, also die letzte Aussage können wir schon gleich entkräften. Das erhöht das Brustkrebsrisiko nicht stark. Und wenn die jetzt mal ein paar Jahre das nimmt. Ich finde das deswegen eine schwierige Frage, weil die Datenlage so ein bisschen widersprüchlich ist. Ich habe mal irgendwann vor Jahren gelernt, auf keinen Fall sollten die einen Östrogenmangel haben, die MS-Frauen. Und es ist eher günstig. Und wir hatten auf der letzten Menopausentagung auch da einen Vortrag zu. Es ist so ein bisschen widersprüchlich. Interessanterweise haben Frauen im fertilen Alter, also wenn sie ihre eigenen Hormone ganz viel haben, mehr MS als die Männer, und dann mit der Menopause gleicht sich die Häufigkeit der Männer und der Frauen an. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt denn das? Die Frauen haben jetzt kein Hormon mehr. Es gibt aber umgekehrt sehr gute, zum Beispiel Daten, dass in der Schwangerschaft die Häufigkeit von Schüben einer MS sehr gering ist. Also das ist, hat quasi scheinbar haben diese unfassbar vielen Hormone einen Schutzeffekt. Aber was auch immer es ist, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass in der Schwangerschaft unser Immunsystem anders ist. Also bei MS wird ja auch immer wieder das Thema Autoimmunprozess ins Spiel gebracht. Und das aber nach der Schwangerschaft, wenn nämlich die Hormone in den Keller gehen, wir mehr Schübe haben. Und die Situation hat jetzt die Hörerin irgendwie, also die hat jetzt keine Hormone mehr, aber jetzt plötzlich, wo sie in die Postmenopause kommt, hat sie einen Schub bekommen. Ich würde tatsächlich in der Situation auch mal Hormone geben. Das würde ich tatsächlich. Ja, weil, also, es, wie gesagt, es ist, die Datenlage ist unklar. Es gibt eine dänische Studie, die zumindest gezeigt haben, 5 Jahre Hormone haben keinen negativen Effekt. Es gibt einzelne Daten, die sagen, kann im Einzelfall mal negativ sein, aber bei der ist es ja umgekehrt. Da hat der Wegfall der eigenen Hormone einen Schub offensichtlich begünstigt. Auch das kann Zufall sein. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich Östrogen und Progesteron nehmen.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat nicht gesagt, in welcher Phase sie ist, ne? Ob sie sozusagen noch perimenopausal oder schon postmenopausal ist.
Ja, ach gut, dass Sie das fragen, Frau Simonsen. Was wir wissen ist, was man vermeiden sollte, sind starke Schwankungen der Hormone. Das kommt nicht gut. Das heißt, in der Perimenopause, wenn sie noch eine Restfunktion hat, würde man ihr tatsächlich dann ein Gestagen-Monopräparat mit Östrogen dazugeben. Also unsere beliebten Gestagen-Monopillen und dann Östrogen-Transdermal. Die Schwankungen sind schlecht, die sollte man vermeiden.
Weil ich habe auch so gedacht, als Sie das erzählt haben mit der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft hat man extrem viele Hormone, aber eben keine Schwankungen, ne?
Man hat keine Schwankungen.
Also könnte bei ihr, wenn sie sozusagen noch in der Perimenopause ist, könnten es vielleicht die Schwankungen sein, die das auslösen?
Ja, absolut, absolut.
Also als erste Antwort, Brustkrebsrisiko nicht stark erhöht.
Ja, genau.
Lass bitte dem Neurologen mal unseren Podcast ans Herz legen. Und ansonsten würden Sie sagen, könnte man das durchaus probieren und könnte einen positiven Effekt haben. Aber so richtig gibt es da keine gute Studie, haben Sie gesagt.
Ja, es gibt Daten und die sind ein bisschen widersprüchlich. Also gerade dieses, dass nach der Menopause die Frauen genauso wenig MS haben wie vor der Menopause, das spricht ja eher dafür, dass das Wegfallen der Hormone günstig ist. Aber wissen Sie, es hat sicherlich auch was mit unserem Immunsystem zu tun und es verändert sich auch auf andere Weise. Also ich würde eher sagen, jetzt was nehmen, Schwankungen vermeiden und durchaus eher, also ich habe auch MS-Patienten, ich gebe denen eher Hormone als nicht.
Vor allem Frauen mit einer Krebsdiagnose wissen eben auch oft nicht, ob sie überhaupt Hormone nehmen dürfen. Da hat uns die Tina geschrieben, ihr wurden wegen einer Darmkrebserkrankung beide Eierstöcke und mittlerweile auch die Gebärmutter entfernt. Dadurch ist sie vor 6 Jahren mit 43 Jahren in die Wechseljahre katapultiert worden. Sie schreibt, meine Frauenärztin will mit mir keine Therapie angehen, da sie sagt, dass es den Krebs wieder triggert. Mittlerweile sind meine Beschwerden, also sie hat alles, Stimmungsschwankungen, Schwitzen, vaginale Trockenheit, Blasenentzündung, so groß, dass ich gefühlt nur noch ein Nervenbündel bin. Meine Frage, welche Möglichkeit gibt es für mich auch in Bezug auf meine Krankheit?
Ich finde das eine Frage, die ich insofern schwer beantworten kann, weil ich nicht verstehe, warum ihr wegen der Darmkrebserkrankung beide Eierstöcke und auch die Gebärmutter entfernt wurden. Also bei einer Darmkrebserkrankung entfernt man den Tumor im Darm, aber eigentlich nicht die Eierstöcke und die Gebärmutter. Was sein könnte, dass die Hörerin ein Syndrom hat, es ist eine genetische Besonderheit, eine Mutation, da denke ich gerade dran, die beide Karzinomentstehungen begünstigt, also auch ein Gebärmutterkrebs und ein Eierstockkrebs. Ich persönlich würde jetzt finden, also und beim Darmkrebs, wir wissen ja, dass eine Hormoneinnahme schützt vor Darmkrebs. Also gerade nach einer Darmkrebserkrankung grundsätzlich habe ich überhaupt gar keine Bedenken, Hormone zu geben. Im Gegenteil. Also es hat eher einen schützenden Effekt. Wie der zustande kommt, wissen wir nicht. Aber Darmkrebs selber ist sicher keine Kontraindikation für eine Hormongabe. Aber warum sind bei der Eierstöcke und Gebärmutter entfernt worden? Wenn die Eierstöcke und die Gebärmutter noch keinen Krebs hatten, hätte ich auch nicht ein Problem, jetzt ihr Hormone zu geben. Wenn die Gebärmutter aber schon einen Krebs hatte, da muss man wieder gucken, war es ein Endometriumkarzinom, also ein Gebärmutterschleimhautkrebs. Das ist dann komplex. Ansonsten muss man sagen, nach Darmkrebs gar kein Problem. Aber warum ist ihr Gebärmutter und Eierstöcke entfernt worden? Da ist jetzt für mich ein großes Fragezeichen dran. Das muss man sehen. Ich glaube, ich würde der eher was geben, aber dafür müsste man tatsächlich die genaue Ursache der Gebärmutter- und Eierstocksentfernung kennen.
Weil es ist ja auch echt früh, ne? Mit 43.
Ja, es ist früh. Ja. Und dann müsste man bei der unbedingt mal den Knochen anschauen und man könnte vielleicht lokal die Scheidentrockenheit, die sie hat, und die Blasenentzündung gegen das Schwitzen, könnte man ihr dann wieder unseren NK3-Inhibitor geben, also Veosa. Man kann bei so jemand auch wegen der Stimmungsschwankung dann auch mal ein Antidepressivum geben. Also das wird aber, wahrscheinlich wird alles besser, wenn sie Hormone nimmt. Aber da muss man nochmal ganz genau in die Krankengeschichte gehen, warum sie ihr das nicht geben wollen.
Ja. Ja. Nach unserer Folge zum Bauchfett mit Professor Blühr, auch die verlinken wir euch nochmal unten, ist sehr gut gehört worden, diese Folge, hat Christina uns geschrieben. Und sie will gern wissen, was Frau Schaudig davon hält, in den Wechseljahren Inositol zu supplementieren, weil man lesen kann, dass Inositol einen positiven Effekt sowohl auf Insulin, Sensitivität, Blutdruck, LDL, Cholesterin und Stimmung haben soll. Ich kannte das nicht, habe es mal gegoogelt. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was im Netz beworben wird. Da steht zum Beispiel eine regulierende Wirkung auf die Insulinsignalübertragung. Kennen Sie das?
Ja, Gott sei Dank kenne ich es. Ja, das Inositol, das gibt es auch im Handel. Also das Inositol ist eindeutig was die Insulinsensitivität verbessert und die Insulinresistenz sozusagen bremst. Im Grunde genommen macht es das Gleiche wie Metformin, aber es wirkt deutlich schwächer. Ja, wenn man sagt, okay, ich will da einfach so ein bisschen vorbeugen und ich habe da eine Neigung, dann kann man das machen. Man kann sich immer überlegen, Metformin wirkt noch stärker, aber es macht auch mehr Nebenwirkungen. Ist außer dem Medikament, muss man sich verschreiben lassen. Ist übrigens viel, viel billiger. Also das können Sie sich nur dann auf Kassenrezept verschreiben lassen, wenn Sie tatsächlich einen Diabetes haben. Wenn Sie keinen Diabetes haben, ist es ein sogenannter Off-Label-Einsatz, also nicht dafür zugelassen. Aber das Metformin, das kostet fast nichts. 180 Tabletten kosten weniger als 20 Euro. Und es gibt ja Anti-Aging-Mediziner, die grundsätzlich Metformin bei jedem empfehlen. Das finde ich jetzt auch wieder übertrieben. Also wenn ich meilenweit von einer Insulinresistenz entfernt bin, weil ich dauernd Sport mache und einen Body-Mass-Index von 20 habe und ganz schlank bin, dann hat man keine Insulinresistenz und dann braucht man einfach gar nichts nehmen. Aber es gibt ja viele jenseits der 50, die eine Insulinresistenz haben. Und da kann man diese Metformingabe diskutieren. Ich empfehle es jetzt nicht grundsätzlich. Das Inositol ist auf keinen Fall dann ein Fehler. Also das hilft. Und wir geben das auch manchmal bei jungen Frauen mit einem PCOS. Und das hatten wir ja auch schon mal. PCOS ist dieses polyzystische Ovar-Syndrom, was einhergeht typischerweise mit einer Insulinresistenz, auch bei jungen Frauen. Ich tue mich bei einer, und mittlerweile sagt man, alle PCOS-Frauen sollten Metformin kriegen, aber es macht Magen-Darm-Beschwerden bei manchen und es ist und man soll möglichst keinen Alkohol trinken. Also es ist jetzt kein Hustenbonbon, macht was und es ist ein richtiges Medikament. Und dann sage ich manchmal, dann nehmen Sie als Nahrungsergänzungsmittel das Inositol. Es ist allerdings viel teurer. Aber es macht eine Verbesserung der Insulinsensitivität. Und ich hatte mal eine junge Patientin, die Leistungssportlerin war. Und was ich nicht wusste, ist, dass man bei Metformin da vorsichtig sein muss, weil es zu so einer akuten Übersäuerung des Organismus führt, durchaus lebensbedrohlich, die Laktatazidose. Und Leistungssportler kommen ja immer in so eine Übersäuerung rein mit ihrem Sport. Und da habe ich dann haben wir uns entschieden, Inositol zu geben. Und das hat was geholfen bei der. Für ihre Insulinresistenz.
Aber wir müssen natürlich auch ergänzend dazu sagen, bevor ihr euch teure Nahrungsergänzungsmittel kauft, guckt mal, was ihr vielleicht auch mit Lebensstilveränderungen, mit Ernährung, mit Bewegung machen könnt bei Insulinresistenz und hohen Cholesterinwerten. Und da lohnt es sich auch nochmal in die Folge mit dem Bauchfett reinzuhören.
Ja, und vielleicht sogar, jetzt mache ich mal ein bisschen Fremdwerbung, soweit ich weiß, gibt es von den Ernährungsdocs, muss es einen Podcast geben. Ich habe ihn selber noch nicht gehört, ich wollte ihn immer mal hören, wo es darum geht, welche Nahrungsmittel gut sind zur Verbesserung der Insulinresistenz. Also mir fällt jetzt spontan Chicorée ein. Ich esse auch immer mal Chicorée deswegen, weil ich denke, es kann nicht verkehrt sein. Also auch die ganze Ayurveda-Medizin, die machen da gezielt Sachen, da ist auch sicher was dran. Sie werden durch Lebensmittel und entsprechende Kräuter auch was tun können. Da bin ich nicht so firm drin. Und da haben Sie völlig recht, durch Lebensstil kann man was machen und vielleicht durch Ernährung.
Frau Schaudig, wir sind am Ende dieser Folge und Sie haben wieder fleißig beantwortet. Wir haben auch wieder viele Fragen heute gehabt und haben noch viel mehr in unserem Mailfach liegen. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback und auch, wenn ihr euch mit euren Fragen an uns wendet. Aber es braucht immer so ein bisschen Zeit, bis wir dann die beantworten können. Vielen Dank an Sie, Frau Schaudig. Hat wieder
sehr
viel
gerne.
Spaß gemacht.
Ja, wie immer. Tschüss, Frau Simonsen.
Und in zwei Wochen, da haben Katrin Schaudig und ich wieder einen spannenden Gast eingeladen. Die Orthopädin und Gendermedizinerin Dr. Rebecca Sänger. Sie arbeitet an der Uniklinik in Greifswald und spricht mit uns über das Muskel-Skelett-Syndrom in den Wechseljahren. Denn der Hormonmangel macht sich auch in unseren Gelenken bemerkbar. Ich sag mal nur zwei Schlagworte: Frozen Shoulder und Morgensteifigkeit. Wo kommt das her? Was können wir dagegen tun? Darüber sprechen wir in der kommenden Folge von Hormongesteuert. Zu hören sind wir wie immer werbefrei über die App der HRD Audiothek. Folgt uns gern, lasst uns auch eine Bewertung da und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Ihr könnt uns auch weiterhin gern Feedback schreiben unter hormongesteuert@mdraktuell.de.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.